Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich. Wir haben gerade gesungen, herrliches Wort. Frage, ist das Wort wirklich herrlich? Also ich lese hier ein paar Sätze. Wir mit Schuld beladen, kommen zum Mahl der Gnaden. Herrliches Wort. Herrliches Wort. Herrliches Wort. Süß ertönt frohe Botschaftsschall. Herrliches Gottes Wort bringt Erlösung im Erdental. Auch ein herzliches Wort. Das ist schön. Das macht uns wirklich froh. Wir sind errettet. Frohe Botschaft. Natürlich ein herzliches Gottes Wort. Das ist aber nur der Anfang. Wisst ihr, ich habe letzte Zeit nachgedacht. Christ zu sein von einer Seite ist super einfach. Herrliches Gottes Wort. Erlösung aus Gnade, nicht aus unseren Taten. Ein Wort ist herzlich. Schön, sowas zu hören. Aber was ist weiter? Von einer Seite Christ zu sein ist super einfach. Von anderer Seite Christ zu sein ist sehr, sehr kompliziert. Jesus sagt, wer möchte mir nachfolgen? Der kommt zu mir, nimm dein Kreuz auf sich und folge mir nach. Von meiner Seite ist super einfach. Ich möchte Jesus nachfolgen. Nur mit diesem Kreuz ist nicht ganz klar. Was heißt das Kreuz auf sich zu nehmen? Ich denke, das ist so eine Frage, was nicht jeder versteht. Habe ich denn jetzt Kreuz genommen? Oder folge ich Jesus ohne Kreuz? Irgendwo ist das kompliziert. Vor allem, wenn wir so in das Christentum reinschauen, allgemein, wir finden sehr viele Richtungen, ganz viele. Einer sagt das, andere sagt das. Katholische, orthodoxe, charismatische, Pfingstler, Baptisten, einfach frei evangelische. Und unter diesen frei evangelischen gibt es auch mal ganz viele verschiedene. Zwar irgendwo allgemein sind wir alle gleich und doch sind so Kleinigkeiten, kleine Unterschiede, die vielleicht für jeden ist gar nicht so klein. Und da sich zurechtzufinden, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Also ich möchte heute nicht darauf Antwort geben, was ist jetzt richtig. Von theologischer Seite her. Aber ich möchte uns eine Richtung heute geben, damit wir uns anschauen und sagen, ist Weg meines Herzens richtig? Denn Gottes herzliches Wort von Gnade und dass wir zu ihm kommen und eine Erlösung bekommen, das ist nur der Anfang. Anfang dieses langen Weges zum Heil. Das ist interessant. Wir bekommen Heil oder Errettung als Geschenk. Wir bekommen das einfach so aus Gnade, nicht aus unseren Werken. Und doch, wir haben diese Erlösung noch nicht, weil wir noch leben. Wir können hundertprozentig sagen, so, jetzt bin ich erlöst, erst wenn ich nicht tot bin. Nur da etwas zu ändern, ist dann zu spät. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, wir schaffen unsere Errettung. Und dieses Schaffen der Errettung nennt Gott oder nennt das Wort Gottes Heiligung. So ist zum Beispiel in Johannes 8, da ist eine sehr interessante Geschichte, ganz kurze Geschichte. Jesus hatte eine Unterhaltung mit Juden und zu einem bestimmten Punkt haben die Juden an ihn geglaubt. Könnte man sagen, was braucht man mehr? Jesus, wir glauben an dich. Du bist endlich von uns anerkannt als ein Messias, derjenige, der kommen soll. Und zu diesen gläubigen Juden spricht er in Johannes Evangelium 8, Vers 31 und 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, so ihr bleibet werdet an meinem Wort, so seid ihr meine rechten Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Hier zeigt Jesus nicht einfach eine Errettung. Ein Satz, Punkt, aus. Er zeigt einen bestimmten Mechanismus, wie diese Errettung funktioniert. Er sagt, ihr habt jetzt an mich geglaubt, das ist der Anfang. Jetzt braucht ihr etwas. Ihr seid nur dann meine wahren Jünger, wenn ihr an meinem Wort bleibt. Bis dahin auch noch alles gut. Warum nicht? Natürlich, wir hören dir zu. Aber er sagte, wenn ihr an meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und diese Wahrheit, was ihr erkennt, die wird euch frei machen. Wenn wir weiter die Geschichte lesen, da kommt eine Empörung. Die sind nicht einverstanden. Wir sind keine Sklaven. Wir sind jetzt schon frei. Das Ergebnis von dieser Geschichte oder das Ende, diese gläubigen Juden, die Jesus endlich akzeptierten, die wollen ihn töten, die wollen ihn steinigen. Vielleicht ist das übertrieben, aber man kann sagen, das ist eine Geschichte eines Menschen, der irgendwo im Herzen Jesus akzeptiert und ihm glaubt. Aber wenn er dieses Wort hört, was wir gesungen haben, herzliches Gottes Wort, wenn dieses Wort fängt uns an zu ermahnen, wenn dieses Wort fängt uns an zu zeigen, wo wir Unrecht haben, was wir in unserem Leben verändern sollen, was passiert dann? Entweder nehmen wir dieses Wort an und wir bleiben an diesem Wort und dieses Wort und wir akzeptieren diese Erkenntnis. Die Wahrheit, so wie Gott diese Wahrheit sieht. Oder es kommt eine Verstockung, es kommt zu einem bitteren Kampf, wir sind dagegen. So dagegen, dass wir wollen mit so einem Jesus nichts zu tun haben. Und heute passiert eigentlich zwei Sachen oder drei. Entweder man bleibt am Wort und verändert sich, oder man versucht darüber bloß gar nicht viel nachzudenken, mal schnell umblättern. Dieses Wort, was uns ermahnt, was er die Wahrheit zeigt, wo ich in der Unwahrheit lebe, mal schnell durchblättern. Oder es kommt wirklich dazu, dass viele sagen, ich möchte so eine Wahrheit nicht haben. Das ist das Ergebnis, das seit dem Sündenfall, was ein Mensch hat. Die Schlange, die kam zu Eva und sagte, ihr werdet sein wie Goethe. Ihr werdet selbst erkennen, was gut und was schlecht ist. Und das tragen wir bei uns bis heute in unserem Herzen, dieses Drang, selbst zu bestimmen, was gut und was schlecht ist. Das ist eine Lüge. Denn Gott ist der Allmächtige, er ist Schöpfer, nur er bestimmt, was recht ist, was gut und was schlecht ist. Wir können ohne Gott nicht sagen, was schlecht ist. Mag sein, dass es vielleicht übereinstimmt von unserer Meinung her, aber das wird nicht das Gleiche sein. Wir können nicht bestimmen, was recht ist, das kann nur er. Er ist der Schöpfer. Er hat etwas vorgesehen. Er bestimmt die Realität, die Wahrheit. Und diese Wahrheit müssen wir erkennen. Seit dem Sündenfall sind wir getrennt von Gott. Wir sind nicht in der Lage zu erkennen, geschweige schon davon zu bestimmen. Warum sage ich, dass wir nicht in der Lage zu erkennen, was recht und was schlecht ist? Ja, wie sollen wir denn machen? Wir sind Menschen, wir sind weich, wir werden geboren, wie David sagt, in Psalm 51,7, siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Schlachtübersetzung heißt, in Schuld hinein wurde ich geboren und die Sünde bestimmt mein Leben, seit meine Mutter mich empfangen hat. Die Sünde bestimmt mein Leben. Wir sind als kleine Kinder. Und wir empfangen das, was die Eltern uns zuerst beibringen. Danach werden die Kinder etwas größer, die kommen ins Kindergarten, da werden die auch was Neues dazu lernen. Geschweige schon von den Sünden, wo die geboren sind. Von Geburt an ist der Mensch Sünder. Und dann noch kommt alles dazu, was er lernt. Das ist bestimmt euch aufgefallen. das dem Kind was Gutes beizubringen, ist viel schwieriger als was Schlechtes. Ein schlechtes Wort merkt er komischerweise sofort, ein gutes dankbar zu sein, da muss man schon viel Mühe dazu bringen. Dass er akzeptiert und schätzt, das, was der andere macht, das muss man ihm beibringen. Denn der Kind ist Egoist. Ein Kind hat Würfelchen da aufgebaut, der kommt, zack, macht er kaputt. Das macht ihm Spaß, wie die umfallen. Ihm beizubringen, hör mal, das hast nicht du aufgebaut, du darfst das nicht kaputt machen, das ist schwierig. Dann kommt er in die Schule. Da fängt er schon an zu überlegen. Da kommt er plötzlich in so einen Zustand, wo er merkt, oh, ich weiß schon etliches. Und plötzlich merken die Eltern, die Kinder merken das nicht so oft, aber die Eltern merken das sehr gut, dass der Kind plötzlich kommt in so einen Zustand, wo er meint, ich weiß alles. Irgendwo ist das traurig, irgendwo müssen wir aber lachen, dass so ein kleiner Knirps denkt, er weiß über alles Bescheid. Er versucht sogar seinen Eltern zurechtzuweisen. Und wenn wir einmal erwachsen sind, wenn wir einmal etwas gelernt haben, wenn wir Doktor sind oder sonst was, oh, da ist der Stolz plötzlich zu groß. Wisst ihr, wir haben jetzt gerade ein Beispiel gehört von einem Keshe. Ich habe vor kurzem auch, das hat mich so fasziniert, oder nie, ja, was heißt fasziniert, aber das war für mich auch irgendwo ein gutes Beispiel. Das habt ihr bestimmt auch sehr oft erlebt. Ich habe zu Hause renoviert, also gestrichen. Und da, wo die Farbe runtergefallen ist, habe ich einen Schwamm genommen und direkt abgewischt. Ich habe einmal Wasser mit Wasser genommen, klares Wasser, dieses dreckiges Schwamm mit dieser Farbe, habe hineingetupft und habe versucht, dieses Schwamm auszuwaschen. Dann noch mehr Farbe abgewischen, noch mehr und wieder in dieses Eimer. Und ich habe dieses Schwamm ausgedrückt und irgendwann war das Wasser so trüb. So, ich muss das Wasser wechseln. Mit so einem dreckigen, dieser Schwamm, die wird nicht einmal sauber. Ich brauche ein sauberes Wasser, damit ich ein sauberes Schwamm bekomme. Gesagt, getan, Wasser aufgekippt, ganz frisches, ganz sauber, ganz klares Wasser reingefüllt. Vorher habe ich natürlich Schwamm ausgepresst. Da tropfte nichts mehr hinein. Und die saugt auf. Und die war wieder ganz nass. Tue ich im Wasser die ausdrücken, plötzlich ist das Wasser nicht mehr klar. Sie ist weiterhin trüb. Weil im Schwamm, die hat aufgesaugt, so viel Farbe und so viel dreckiges Wasser, dieses klares Wassereimer, der war sofort trüb. Wasser aufgekippt, noch einmal frisches Wasser, ganz klares, Eimer ausgespült. Immer noch trüb. Wisst ihr, wir sind wie dieses Schwamm. Wir haben so viele Löcher, so viele, irgendwo setzt irgendwas fest. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt, das gibt sich davon zu wissen. Wir brauchen Heiligung. Wir lesen diese Worte, die Wahrheit wird euch frei machen, und sehr oft verstehen wir dieses Wort ziemlich falsch. Frei, super, ich bin frei. Gottes Geist, da wo Geist ist, ist die Freiheit, super. Ich kann mein Leben führen, eigentlich so wie ich bin. Ich bin doch gerettet, nicht nach meinen Werken letztendlich. Also bitte. Also ihr braucht mir nichts vorzumachen. Keiner von hier ist besser als ich. Ich bin frei. Das klingt schon so fast wie am Putzen. Jesus kommt zu dir, willst du frei werden? Willst du zu mir kommen? Ja. Aber bitte, lass mich erstmal, ich möchte hier zu Ende machen. War doch so ein Fall. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Natürlich, aber zuerst, ich habe da meinen Vater, ich möchte den zum Grabe tragen. Ich möchte mal warten, bis er tot ist. Dann komme ich und folge dir nach. Sagte Jesus, nein, sofort. Wir sind frei, aber frei von was? Von was werden wir denn frei? von unserer Denkensweise, die verkehrt ist, die uns verunreinigt. In Römer 6, 22, 23, da schreibt Paulus: Nun, ihr aber seid von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden. Habt ihr eure Frucht, dass ihr heilig werdet, das Ende aber das ewiges Leben. Denn der Tod ist der Sündensold, aber die Gnade Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Schaut mal, er sagte, wir sind frei geworden von der Sünde. Nur jedes Mal, wenn wir uns ausdrucken, da kommt wieder was raus. Bei uns ist es sogar noch komplizierter als mit diesem Schwamm. Oder vielleicht nicht unbedingt besser. Weil dieses saubere Schwamm benutze ich jetzt wieder, um Dreck abzuwischen. Und die saugt sich wieder voll. Ich weiß noch damals, als ich mich zur Taufe gemeldet habe und wir hatten Unterricht für die Bekehrten, für die Täuflinge. Da kam der Pastor und sagte auch, stellt euch mal vor, wir haben einen neuen Jackett bekommen. Wir haben dreckige Klamotten ausgezogen, wir haben einen neuen Jackett bekommen. Und wir gehen durch eine Mühle durch. Selbst wenn wir nirgendwo drankommen, vom Mehl, dass das sofort weiß ist, und man sieht das sofort, selbst wenn nirgendwo drankommen, wir passen auf, wir gehen so ganz vorsichtig in die Mitte, damit wir bloß nicht uns anstoßen. Sagte, dieses Mehl, die schwebt in der Luft. Wenn wir rauskommen, wir werden wundern, dass der Jackett trotzdem voll vom Mehl ist. So ist das mit uns. Und wir gehen noch nicht einmal vorsichtig um. Wir sind doch frei. Ich kann machen, was ich will. Ich kann Musik anhören, was mir passt. Ich kann die Filme anschauen, was mir gefällt. Ich kann die Bilder anschauen. Ich bin doch frei. Und Jesus vergibt es gnädig. Es ist nicht so einfach. Gottes Wort sagt, wir sollen leben in der Heiligung. In Hebräerbrief 12, Vers 14, da steht, jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Schaut mal, wie zusammengebunden ist unseres Leben in der Heiligung und das Ende von unserem Leben. Das Ende wollen wir eigentlich gerettet sein. Nur wir können nicht gerettet sein, dass wir den Herrn niemals sehen. Also wenn wir die Heilung nicht in der Heiligung leben, wenn wir dazu nicht streben, nicht nachjagen, wir werden den Herrn nicht sehen. Wir werden nicht gerettet werden. Ich kann als Christ einfach so in der Welt leben, nicht leben. Auch Hebräerbrief, aber Kapitel 2, Vers 1, da steht geschrieben, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Im Russischen steht es, dass wir abfallen. Aber am Ziel vorbeitreiben ist so feiner ausgedrückt. Abfallen, das heißt, ich halte irgendwo fest und habe nicht geschafft, mich festzuhalten, losgelassen oder wie auch immer und runtergefallen. Aber vorbeitreiben. Ich bin eigentlich auf dem richtigen Weg. Ich bin zumindest im richtigen Fluss. Die Richtung stimmt. Aber wenn ich nicht aufpasse, wenn ich ein Ziel nicht habe, wenn ich zu diesem Ziel nicht paddeln tue, werde ich vorbeigetrieben. Ich als Christ muss ganz klar wissen, was Gottes Wille ist. Da schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, die ersten zwei Verse. Er sagte, wir sollen uns dieser Welt nicht gleichstellen. Wir sollen unseren Sinn erneuern, damit wir prüfen können, was Gottes Wille ist. Wie geschieht diese Prüfung meines Sinns, Erneuerung meines Sinns? Nur wenn ich im Wort bleibe. Aber wir sehen, wo Jesus sagte diesen gläubigen Juden, bleibet an meinem Wort, er hat schon einen bestimmten Freiheitsraum gelassen. Er sagt nicht direkt, ihr müsst morgens, wenn ihr aufgestanden habt, Gottes Wort lesen. Abends, bevor ihr schlafen geht, müsst ihr unbedingt beten und nochmal Gottes Wort lesen. Da gibt es dieses Gesetz nicht. Wir sind in diesem frei. Nur wir müssen so an dem Wort bleiben, dass dieses Wort mein Leben, meine Sichtweise verändert. Was verändert meine Sichtweise heute? Eigentlich der Welt. Wenn wir geschichtlich anschauen, was mit der Gemeinde passiert, wir sehen, dass der Welt hat Einfluss auf die Gemeinde. Allein mit diesen Homosexuellen, wenn wir anschauen. Heute ganz viele Gemeinden, ganz viele Christen akzeptieren, ja, homosexuell, das ist normal. Moment mal, Gottes Wort spricht ganz klar und deutlich. Weiter, wir sehen heute Gleichstand zwischen Frauen und Männern. Aus diesem Grund darf auch eine Frau ein Pastor sein. Warum nicht? Gleichberechtigung. Das ist Sichtweise von der Welt. Ja, Moment. Aber Gottes Wort sagt ganz klar und deutlich. Wir gehen jetzt nicht auf Details rein, warum. Für viele ist das unklar. Vielleicht deswegen kommt es zu so einem Irrtum. Aber Gottes Wort sagt ganz deutlich, wer ein Pastor sein kann. Nur das Problem, wir bestimmen, was gut und was schlecht ist. Erziehung von Kindern. Wie ich meine Zeit verplane letztendlich. Ich denke immer von meiner Sichtweise. Wir haben gestern auf Bruderabend davon gesprochen. Gottes Wort bezeichnet uns als Gottes Knechte. Ein Knecht, das ist derjenige, der in erster Linie sich bemüht, die Wille seines Herrn zu tun, nicht eigene. Und von einem Knechten ist zu erwarten, dass er alles so richtig tut, nicht nur eine Hälfte. Deswegen Gott bezeichnet den David als seinen Knecht und er sagte, ich habe einen Mann gefunden, der alles tut, was mein Herz begehrt. Dem anderen König, was auch Gott erwählt hat, den Saul, der hat ihn verworfen. Warum? Weil er nicht alles getan hat, was der Herr befohlen hat. Der Herr hat ihn befohlen, ins Krieg zu ziehen, hat er gemacht. Man könnte sagen, ja, ich war doch gehorsam. Ja, aber weiterhin hat Gott gesagt, du sollst alles vertilgen, alles. Keine Beute mitnehmen, keine Gefangene, alles soll weg. Nee, Saul hat anders entschieden. Das Beste hat er behalten. Letztendlich bekommt er eine Ermahnung. Ungehorsam ist genau die gleiche Sünde wie Zauberei. Bei vielen Christen heute Zauberei, wenn einer von Christen mit Zauberei, das geht doch gar nicht. Wir können das gar nicht vorstellen, dass ein Christ Zauberei macht. Ja, aber Moment mal, du bist ungehorsam. Vor Gott ist ungehorsam genauso ein Gräuel wie Zauberei. In Jesaja, in den letzten Kapiteln, da spricht Gott und der Mann sein Volk, ihr sollt zum Tempel nicht gehen und die Höfe da platt treten. Die ganzen Opfer, das ist ein Gräuel. Wir sind frei? Das ist doch keine Freiheit, was Jesus meinte. Das ist Problem, dass wir denken, ich bin frei und kann machen, was ich für richtig halte. Weil ich bin derjenige, der bestimmt, was gut und was recht ist. Ich habe ein bestimmtes Freiraum, wie oft ich Gottesdienste besuche, wie oft ich bete, mit dem ich verkehren muss, mit dem. Aber ist das wirklich Gottes Wille? Bin ich in der Lage zu prüfen, das, was ich tue? Ob ich heute zum Konzert fahre oder zum Gottesdienst? Bin ich sicher, was Gottes Wille ist? Meine Reaktion und meine Denkensweise, das ist das, was so wichtig ist. Im Hebräerbrief auch, in Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig, Hebräer 4, Vers 12, ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweitschneidige Schwert und durchdringend bis er scheidet von Seele und Geist, sowohl die Gelenke auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Er beurteilt die Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das macht Gottes Wort. Er muss hineindringen, bis er scheidet, bis er beurteilt meine Gedanken und meine Gesinnung. Ich möchte jetzt behaupten, dass vor Gott nicht ganz wichtig, was wir tun, sondern ganz wichtig, warum ich das tue. Wir lesen einige Beispiele im Wort Gottes. Zum Beispiel ein Problem, das damals gab mit einem Fleisch, was zum Götzendienst eigentlich gedacht war. Paulus erklärt ganz einfach, Götzendienst oder Götzen gibt's nicht oder die bedeuten nichts. Deswegen, wenn ich dieses Fleisch kaufe auf dem Markt und danke Gott und das esse, ich tue keine Sünde. Weil Götzen nichts bedeuten. Wir haben nur einen Herrn. Von anderer Seite, es gibt ganz viele Menschen, die schwach sind, die dieses Erkenntnis nicht haben. Und wenn diese Menschen, die schwach sind und diese Erkenntnis nicht haben, sehen, dass du dieses Fleisch isst, ob sie nicht auch das Gleiche tun. Und sie werden verdammt werden, weil sie nicht nach Glauben leben. Und schaut mal, das gleiche Fleisch von dem gleichen Markt, vielleicht sogar von der gleichen Kuh. Einer tut und sündigt nicht, der andere isst und sündigt. Warum? Die Sinnung ist falsch. Ich habe vor kurzem bei Alexander Schewtschenko seine Predigt angehört. Er hat ein sehr gutes Beispiel gebracht. Vielleicht kennen ihn einige. Er sagte, wenn ich zum Beispiel ein Kind Gottes sogar bin und es kam zur Auseinandersetzung und ich habe jemanden geschlagen und dabei so ungünstig, dass er gestorben ist, dann bin ich bei Menschen vor Gesetz ein Mörder, ein Verbrecher. Ich werde verurteilt. Ein anderer oder vielleicht auch ich bin auf jeden Fall ziemlich wütend. Ich sehne mich nach Rache. Ich würde ihn am besten töten. Ich trage jedes Mal Messer dabei. Ich suche nach passender Gelegenheit. Nur die Gelegenheit kam nicht dazu. Ich bin nie diesen Menschen getötet. Vor Menschen bin ich kein Verbrecher, kein Mörder. Aber wenn wir einmal vor Gott stehen, genau ich werde verurteilt. Weil in meinen Gedanken bin ich ein Mörder. Und der andere, der ist gerettet, weil er sowas nicht im Sinn hatte. Und er hat sich bekehrt. Liebe Freunde, das, was ich denke, aus welchem Grund ich das sage, aus welchem Grund ich das tue, das ist das Wichtigste. Und das Wort muss unsere Gesinnung in erster Linie ändern, damit letztendlich zu den Änderungen meinen Werken kommt. Nicht umgekehrt. Apostel Petrus, der schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 15, den ersten Satz, heiligt Christus den Herrn in euren Herzen. Heiligt Christus. Das ist eine bestimmte Denkensweise, dass ich immer vor Gott gehe. Dass ich immer den Herrn in meinem Herzen trage. Ich möchte in meinem Gedanken den Herrn heiligen. Das bestimmt, was ich höre, was für Musik ich höre. In allen anderen. Ich möchte nicht damit sagen, dass wir dann perfekt werden. Wir sind komplizierte Wesen. Wir haben Emotionen, wir haben Gefühle. Manchmal sind wir etwas stärker, manchmal etwas schwächer. Paulus bezeichnet das als ein Kampf. Und er sagt, in diesem Kampf verliere ich so oft. Aber die Gesinnung ist geändert. Und ich heilige Jesus in meinen Gedanken. Das ist das Wichtigste. Denn noch ganz früh davor hat Salomon gesagt, König Salomon, dass jeden Weg eines Menschen ist gerade in seinen Augen, aber der Herr, der liebt die Herzen. Er prüft die Herzen. Gott prüft unser Herzen. Er prüft unsere Gedanken. Und das einzige Weg, diese Wahrheit zu erkennen, in seinem Wort zu bleiben, damit er beurteilt, was ich denke. Das ist die Heiligung. Und ohne diese Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Im Korintherbrief schreibt Paulus davon, dass wir von Angesicht zu Angesicht ihn anschauen und wir werden verwandelt in sein Bild. Das ist auch eine Heiligung. Wort Gottes spricht ganz, ganz viel davon, auf verschiedene Art und Weisen. Aber das ist ein Leben eines Christen. Ich lese uns, bevor wir noch zusammen beten, den letzten Vers, auch von Apostel Paulus im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 12 und 13. Hier steht, darum, meine Geliebten, weil ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen, aber auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Schaut mal, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das ist kein Widerspruch in dem, dass wir sagen, dass ich gerettet bin, einfach nach dem Glauben. Wir können sonst sagen, ja, was heißt denn verwirklicht eure Rettung? Bin ich doch jetzt dafür verantwortlich und zuständig? Natürlich. Aber er schreibt weiterhin, Gott ist es, der in euch bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Gott hilft uns dabei in unserer Heiligung, durch sein Wort. Von uns ist nun abhängig, dass wir in seinem Wort bleiben. Jesus spricht sehr oft, ich bin die Rebe, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Bleibet in mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Interessant, wir sind verantwortlich für unsere Errettung. Das ist von uns abhängig, unsere freie Wille. Aber der Herr hilft uns dabei. Deswegen, lass uns prüfen und lass Gott danken. Danken dafür, dass er so gnädig ist. Dass er in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Dass er uns hilft durch sein Wort. Und lass uns dafür beten, dass er uns diese Weisheit schenkt. Dieses Streben nach seinem Wort, damit wir in seinem Wort bleiben. Damit dieses Wort dringt durch und beurteilt unsere Gedanken und unsere Gesinnung. Damit wir nicht dieser Welt gleich werden, sondern prüfen können, was Gottes Wille ist. Amen.